Wir sind ja letztes Mal nach dem Podcast zusammen zu Nacht essen. Und du hast mir erzählt von einem Fall, von einer Kindsmisshandlung, wo dich eine Grenze vom Ertragbaren gebracht hat. Was machen so zum Teil grauenhafte Sachverhalte mit dir selber?
Ja, normalerweise nicht wahnsinnig viel. Normalerweise. Also, wir machen das ja jetzt auch schon, wir beide machen das jetzt auch schon über 20 Jahre. Und wie bei einem Chirurg oder bei einem Polizist, wenn der irgendeinen Sachverhalt ankommt, dann kommt er keine Krise mehr über, sondern macht einfach sein Ding. Aber der Fall, der ist so schlimm gewesen für mich, dass ich wirklich dann so eine Art Debriefing gebraucht habe nachher, um irgendwie wieder einigermaßen in die Gänge zu kommen. Also nicht lange gebraucht, aber gleich, das hat mir so recht Grenzen gebracht, muss ich sagen.
Was ist ein Debriefing?
Ja, einfach so 2-3 Stunden mit einem Therapeut, wo man dann so ein bisschen, wie sagt man denn, so eine Supervision macht und ein bisschen darüber redet, was das mit dem gemacht hat, was man machen kann, damit es ein bisschen besser geht. Und so eine Verarbeitungsgeschichte einfach.
Das ist sowieso etwas, was wir ein bisschen sträflich vernachlässigen. Unsere Berufsgattung.
Ja, wobei, das führt uns ja wieder zu der Frage, die du mir gestellt hast, wieso bin ich Anwalt, oder? Das hat auch etwas damit, also als Anwalt musst du auch ein bisschen das Zeug im Büro lassen. Das finde ich ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Es gibt so viele Anwälte, die nicht abschalten können. Die ihre Fälle, wie es die emotional oder was auch immer, so mitnehmen, dass sie die mit heimnehmen und dass sie kaum einschlafen können. Ich kenne Fälle von Anwälten, die haben müssen Medikamente nehmen, Drogen und dann irgendwie kurz vor dem Zusammenbruch sind und haben müssen aufhören, als Anwalt zu arbeiten, weil sie einfach im Kopf immer gedreht hat. Und eine Fähigkeit, die man vielleicht mitnehmen muss als Anwalt oder wo man sich antrainieren muss, meiner Meinung nach, ist, dass man natürlich zumachen kann, die Fälle im Büro lassen und heimgehen und etwas ganz anderes machen. Das finde ich noch recht wichtig.
Aber jetzt ist spannend zu hören, was ist denn jetzt in dem Fall anders gewesen? Warum ist das dort nicht gelungen?
Ich weiß es auch nicht so recht, das ist mir einfach unheuren nahe gegangen. Ich glaube vielleicht auch, weil... Nein, nicht mit meinen eigenen Kind. Es hat eigentlich nie etwas zu tun mit meinen eigenen Kind. Aber vielleicht war es der Klient, wo so derart darauf beharrt hat, dass er völlig unschuldig ist. Dann die Situation ist so, dass der Klient zuerst als Saisonier in die Schweiz gekommen ist. Dann da nicht mehr gearbeitet, hat wieder zurück. Und irgendwann einmal hat er da bleiben und konnte seine Familie nachziehen. Und er hat ein älteres Kind gehabt und ein Kind, das gerade irgendwie jährig war. Und das ist dann mit seiner Frau in die Schweiz gekommen. Und gerade zu dem Zeitpunkt, wo die Frau mit diesen Kindern in die Schweiz gekommen ist, hat der Typ den Job verloren. Er hat angefangen zu trinken und ist den ganzen Tag zuhause gewesen. Und das einjährige Kind, das war so ein Schreibaby gewesen. Das hat den ganzen Tag geschrien und er hat das nicht mehr ausgehalten und hat das dann angefangen zusammenzuschlagen, das Kind. Also zusammenzuschlagen, Fuß, das Gesicht, whatever. Und nach einem halben Jahr haben sie das Kind ins Spital gebracht und das Kind ist ins Koma gefallen und hat gar nicht mehr können essen. Sie mussten mit so einer Röhrli ernähren, weil alles so vermanscht war im Gesicht. Und dann haben die Eltern gesagt, das Kind sei die Stege durchgefallen. Und dann hat man das gerönt und hat dann gesehen, dass praktisch die Knochen gebrochen war. Also plus den aktuellen Frakturen, die es gehabt hat. Und in dem Prozess ist es nicht nur um die Verletzungen gegangen, es ist auch darum gegangen, dass die wahnsinnige Geschichte von dieser Frau, die das alles gedeckt hat, die Mutter, die immer versucht hat, das Kind aufzupäppeln, jeden Tag. In der Hoffnung, es kommt vielleicht wieder besser. Und dann gleichzeitig der Klient, der sagt, ich habe gar nichts mit dem zu tun. Und dann ist auch die Frage, wie tust du dich in so einem Prozess positionieren als Anwalt? Gehst du an und sagst, mein Klient ist unschuldig, der hat gar nichts zu tun, das ist alles Bullshit. der Arzt redet mischt, der Ehefrau, die dann irgendwann einmal ausgesagt hat, was er alles gemacht hat, das ist eine Lügnerin. Wie machst du das? Wie tust du das managen? Und dann gibt es einfach nur, wahrscheinlich nur eine Möglichkeit, außer du tust das Mandat niederlegen, weil du es einfach nicht mehr kannst, wenn das möglich ist, dass du dich aus Formellen zurückziehst. Dass du, dass du etwas Formelles findest, wo dann du aus formellen Gründen kannst sagen, wegen dem und dem Grund muss man freisprechen. Aber ich habe ja x-sättige Fälle nachher auch wieder erlebt. Ich kann dir jetzt nicht genau sagen, warum das jetzt genau der Fall so schlimm ist. Vielleicht weil die ganzen Umstände, also alles zusammengekommen ist, vielleicht ist es mir auch nicht so gut gegangen, kann auch sein. Und die Bilder von dem Kind, ich bringe die Bilder einfach fast nicht mehr aus dem Kopf raus. Es ist also wirklich wie nur noch, das Gesicht war nur noch Mantsche. Mhm. Ganz schlimm.
Aber wie viele Jahre ist denn das her?
15, 16, 17 Jahre.
Und meinst du, heute würdest du anders an den Fall angehen?
Vielleicht. Ja, vielleicht wahrscheinlich schon, ja. Also ich glaube, mit der Zeit wirst du schon ein bisschen nicht abbrüter, aber einfach. Ja, ich kann es nicht sagen. Vielleicht würde es mich genauso wieder hinnehmen wie damals. Eben wie gesagt, es kommt ja auch auf die Umstände drauf an, wie bist du selber drauf, gerade in dem Moment.
Ja, auch Konstellation. Es ist ja immer eine zwischenmenschliche Interaktion. Und es gibt ja einfach Klienten, die einem triggern.
Genau.
Und man kann sie dann gar nicht so recht festmachen, warum. Und ein anderer kann noch viel unmöglicher tun und es ist dir egal.
Ja, ja. Also das ist natürlich ein grosses Thema. Wie gehst du mit diesen Klienten um, vor allem mit gewaltbereiten Klienten? Wie gehst du mit denen um? Wie willst du das handeln? Und das ist natürlich ein Appell oder wie soll ich sagen, eine Warnung an die jungen Anwälte, dass sie sich nicht erpressen lassen von solchen Typen. Oder am Anfang, wenn du dann deine ersten Fälle hast, willst du nicht sofort wieder verlieren. Willst du ja den Fall behalten, wenn möglich. Und da kann es ja sein, dass sich dann der eine oder andere Schuld ein bisschen unter Druck setzt.
Ja gut, aber dann bist du kurz vor dem Ende. Dann wirst du nicht lange Anwalt bleiben.
Ja, ich habe jetzt ein paar Anwälte vertreten, jüngere Anwälte, wo solche Sachen passiert
ja,
sind.
Ja, das ist eine gute Warnung. Aber es
kann
gibt
Cyber also, austragen, ja, nein. Telefon reintragen, Geld mitbringen. Und das Problem ist eben, wenn du das einmal machst.
Ja, du hast einen Ruf.
Ja, genau.
Das kommen wir ja auch immer mit über. Das wird gesagt, ja, aber der macht es und der macht es auch.
Genau.
Also das machst du nicht etwas, lang.
Und das darfst du nicht machen, das ist ein No-Go. Ja. Und auch auf Gefahr hin, dass du dann halt einfach das Mandat verlierst, Schicksal.
Ja, sicher. Also, das hat auch etwas mit Selbstachtung zu tun.
Ja, ja, ja. Einfach mit, vielleicht ist ja am Anfang der Überlebenstrieb noch ein bisschen größer. Vor allem, wenn man dann irgendwie so in dieser Phase ist, wo man nicht mehr so liquid ist.
Ja, das ist ein bisschen ein falsches Berufsverständnis. Und man kann ja das auch immer gut erklären, warum
also,
man das nicht macht.
Duri, das sind sehr schöne Worte, du das. Aber ich sage immer, Moral musst du dir leisten können. Das ist eine Frage. Das
hat
eine Frage.
Da unser Beruf etwas mit Moral zu tun?
Nein, aber mit, ja, vielleicht schon auch. Moral, es ist immer die Frage, wie man das definiert. Moralisch handeln heisst, aus unserer Sicht heraus, dass wir einfach gewisse Sachen nicht machen. Wir machen einfach gewisse Sachen nicht. Das hat Grenzen. Wir gehen nicht zum Beispiel, obwohl das bei uns immer behauptet wird, ich habe letztens mit einer Staatsanwältin geredet, beziehungsweise mit einer Oberrichterin.
Also eure Kanzlei?
Nein, ich, ja, also unsere Kanzlei. Ich habe letztens mit einer Oberrichterin geredet, die hat gesagt, ja, das machen die ja sowieso.
Also, was machen die sowieso?
Wir haben über die Zeugenbeeinflussung geredet.
Mhm. Ah, ja,
dann habe ich sie ganz entsetzt angeschaut und gesagt, ob sie eigentlich, also, was sie für eine Vorstellung haben, sicher nicht. Und ich habe manchmal das Gefühl, Strafverteidiger sind noch fast die moralischeren Menschen als Zivilrechtler. Weil die einfach
das glaube ich auf jeden Fall.
Ja, weil die einfach nicht, die sind sich diesen Grenzen gar nicht bewusst. Und wir, die jeden Tag mit Leuten zu tun haben, die Grenzen überschreiten, sind uns dem umso mehr bewusst und wissen ganz genau, wo das die rote Linie ist, wo es nicht mehr weitergeht. Und darum wehre ich mich auch so dagegen, dass man uns kontrolliert. Und das ist wieder ein anderes Thema. Also ich meine, die Geschichte mit zum Beispiel POZ, wieso werden wir kontrolliert, wenn wir eine Einvernahme gehen, das ist mir bis heute noch ein Rätsel. Das hat mir bis jetzt noch niemand können sagen. Aber wenn man uns schon sagt, wir sagen quasi Diener des Rechts, auch wenn das jetzt nicht stimmt, aber ich sage auch, wenn wir so quasi Teil von dem System sind, dann sollen wir uns auch das Vertrauen geben. Und wenn man das nicht gibt, dann kann man es vergessen, dann machen wir, was wir wollen.
Ich habe das eben sehr bewundert. Du machst die Anwaltsprüfung, kommst das Patent über und der Staat gibt dir mal unglaublich viel Vertrauen.
Genau.
Und jetzt kommt der Moloch, POZ, und in dem, dass die sich ja abkapselt, in dem, dass du die Machtdemonstration hast, ändert sich die ganze Stimmung in einem Strafverfahren.
Genau.
Und das ist psychologisch ganz schlecht, was sie jetzt da machen. Und hat dann sich gottverdammt keine Sekunde die Wirkung überlegt.
Das ist, ja genau, das stimmt. Also es ist für jeden, der dort rein muss, eine Katastrophe. Vor allem, wenn du dann noch mehrere Einvernahmen hast, wo du da raus musst. Dann musst du wieder rein, musst du dich wieder kontrollieren und so weiter und so. Es ist einfach, ich finde einfach, es ist ein Misstrauensvotum gegenüber den Anwälten. Und das sind übrigens, nebst den Dolmetschern, die einzigen, die kontrolliert werden. Polizisten und Staatsanwälte, die laufen ja einfach durch. Ist es einfach, finde ich, je länger ich mich in Skandal.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.